sprechen. Ich habe gestern erfahren, dass scheinbar viele von euch das besonders toll finden, wenn die Predigt einen Titel hat. Also habe ich mir einen Titel ausgedacht und der Titel für die Predigt heute ist Hörst du mich? Ne, Sabrina, ich habe es nicht mehr geändert. Also, ich habe in letzter Zeit in vielen Gesprächen mit anderen Christen das Gefühl bekommen, dass wir als Christen häufig denken, schwere Zeiten sind oder schwere Lebensphasen sind immer Prüfungen, die wir bestehen müssen, aber irgendwie alleine so. Und das hat mich irgendwie geschockt, das von so vielen Leuten zu hören, dass man das Gefühl hat, dass ich als Christ, wenn ich durch einen Tiefpunkt gehe, dass Gott mich an diesen Tiefpunkt gebracht hat, aber mich dann irgendwie so da allein lässt. Es gibt sogar diesen christlichen Spruch, mein persönlicher Hassspruch, the teacher is always quiet during the test. Also der Lehrer ist immer still während eines Tests. Und das mag für das Schulsystem natürlich funktionieren und so. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber irgendwie passt dieser Spruch nicht so wirklich zu dem Bild, was ich von Gott habe. Weil in diesen schwierigen Lebensphasen, wenn ich irgendwo weit unten bin, dann brauche ich keinen Lehrer, der irgendwie da vorne steht und mich kontrolliert und mir sagt, nicht mogeln, guck bloß nur auf dich, versuch das jetzt aus deiner Kraft, aus dem, was du gelernt hast, jetzt irgendwie hinzukriegen. In so einer schweren Phase brauche ich keinen Lehrer, da brauche ich einen Freund. Und ich persönlich denke, dass Gott in solchen Phasen eben nicht still ist. Dass er in diesen Phasen, wo wir ihn am dringendsten brauchen, eben nicht vorne sitzt und nur kontrolliert und guckt, was wir so machen, sondern gerade dann genau bei uns ist. Ich bin selbst die letzten Monate durch so eine schwierige Phase gegangen und war selbst extrem enttäuscht, dass ich von Gott nichts gehört habe. Bis ich irgendwann realisiert habe, dass das eigentlich gar nicht so war. Und darüber möchte ich mit euch reden. Ich möchte euch heute eine Hoffnung mitgeben. Ich habe nicht alle Antworten für euch. Ne? Ich werde hier nicht stehen und euch alles erklären können, warum und wie und ne? Keine Ahnung. Aber ich werde euch heute eine Hoffnung mitgeben können, dass ihr wirklich wie so ein Licht in der Dunkelheit mit euch tragen könnt. Diese Predigt heute ist kein 1, 2, 3, 4 Punkte-Plan zu einem erfolgreichen christlichen Leben und wie komme ich durch das durch. Darum geht es mir heute überhaupt nicht. Deswegen würde ich euch empfehlen, ich weiß nicht, ob ihr das macht generell, aber manche Leute notieren sich ja immer gern Sachen in der Bibel oder wie auch immer. Könnt ihr gern machen, will ich euch nicht verbieten. Aber die Predigt heute ist keine Predigt für den Kopf. Das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, das müsst ihr lernen, das müsst ihr wissen oder wie auch immer. Darum geht es heute nicht. Heute geht es darum, dass ihr eine Wahrheit über Gott versteht und die mit euch ins Leben nehmt und nicht hier versteht, sondern hier. Einmal vorneweg. Wir als Christen, wir zweifeln. Das ist normal. Jeder von uns zweifelt. Egal, ob er Pastor Edmund ist oder ob der eine Megachurch leitet oder ob das irgendein ganz normaler Mensch ist, jeder von uns zweifelt. Und darin ist nichts Verwerfliches. Wir denken oft, wenn wir zweifeln, stimmt irgendwas nicht mit uns. Weil dann ist unser Glaube nicht stark genug. Oder wir haben irgendwie keine gute Beziehung zu Gott. Oder wir haben irgendwas falsch gemacht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Zweifeln ist normal, weil unsere menschliche Natur einfach anders ist als unsere göttliche Natur. Und wenn es da einen Unterschied gibt, eine Spannung gibt, dann fangen wir an zu zweifeln. Was bedeutet Zweifeln überhaupt? Ich bin, um das herauszufinden, zu der Quelle aller Weisheit und allen Wissens dieser Welt gegangen, zu Wikipedia, und habe mir das angeguckt. Was steht da über Zweifeln? Was ist Zweifeln? Und dort bei Wikipedia steht, Zweifeln ist ein Bedenken oder eine Ungewissheit, ob etwas zu glauben ist. Ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt, weil das steht da natürlich, das ist Deutsch, also Deutsch ist alles so. Ne? Zweifel ist ein Bedenken oder eine Ungewissheit, ob etwas zu glauben ist. Oder um es mal umzuformulieren, es gibt eine Diskrepanz, einen Unterschied zwischen dem, was ich glaube und dem, was ich sehe. Ich habe ein Beispiel für euch. Letzte Woche war ich mit meiner Frau in einem Hochseilgarten in Duisburg. War sehr cool. Es gab dort diverse Hindernisse, so von Baum zu Baum. Den musste man überklettern und halt von Station zu Station zu kommen. Das Doofe daran war, dass ich sowas Ähnliches wie Höhenangst habe. Ich nenne es nicht gerne Höhenangst, ich nenne es immer lieber höhengesunder Menschenverstand. Aber das ist eine andere Diskussion. Wenn ich dann also da auf diesem Baum stand, dann war da so eine Plattform, so 1,50 Meter mal 1,50 Meter minus Baum in der Mitte. Und habe dann das Hindernis gesehen, habe die nächste Station gesehen und mein Körper hat mir gesagt, oh, come on, let's do this, du schaffst das, das wird richtig cool. Mein Kopf hat mir gesagt, nee, das machen wir nicht. Mein Kopf hat mir versucht, die ganze Zeit zu vermitteln, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, auf die Plattform, dann gibt es genug Eicheln um mich herum, dass ich mindestens bis Winter durchkomme. Während mein Körper gesagt hat, mach. Auf Deutsch, ich fange also an zu zweifeln, ob ich das hinkriege. Ja, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was ich glaube, ich schaffe das, und dem, was ich sehe, nämlich den Tod. Also, das sind Zweifel. Ich fange an zu zweifeln. Ich will euch einmal ganz kurz ein Drittel von einem Schema aufzeichnen, was ich im Laufe der Predigt, wenn ich es nicht vergesse, vollenden werde. Wenn wir unser Leben auf so einer Achse sehen, ich drehe das mal einmal kurz so ein bisschen so, damit ihr das auch seht. Wenn ich mein Leben auf so einer Achse sehe, dann habe ich hier meine Ups and Downs. Irgendwann kommt ein Punkt, wo ich als, keine Ahnung, ich war lange Zeit nicht gläubig, bin ich in der gläubigen Familie aufgewachsen, wo ich Gott kennengelernt habe. Und plötzlich hat sich mein Leben innerhalb kürzester Zeit geändert. Was Lustiges passiert? Der Hund heißt Nico. Ja, gefällt mir. Es gibt einen Punkt, an dem sich mein Leben geändert hat. Als ich Jesus kennengelernt habe, hat mein Leben anstatt diese Ups und Downs plötzlich so einen Kalibersprung gemacht. Es war plötzlich alles richtig, richtig cool. Na, alles hat plötzlich Sinn ergeben. Ne? Auf einmal habe ich gemerkt, krass, es ist eben nicht egal, was ich in meinem Leben mache. Krass, es ist alles, was ich tue, hat eigentlich eine Bedeutung. Und die Welt, die hier ist, das ist nicht vorbei für mich, wenn 80 Jahre rum sind oder was. Sondern es geht danach so viel weiter als das. Diese 80 Jahre, die auf der Welt sind, ist das und die Ewigkeit ist das. Und das war so ein krasser Moment, weil plötzlich hat sich mein ganzes Denken verändert. Und ich will euch eine Stelle aus der Bibel lesen über Elia. Elia war ein Prophet, der hat einige echt krasse Sachen mit Gott erlebt. Also das war wirklich ein Typ, der hat wirklich, wirklich Gott erlebt. Er hat vor dem bösen König Ahab gestanden und ihm gesagt, hey, wegen deiner Sünden, wegen dem, was du alles hast schieflaufen lassen, hast falsch gemacht, wird eine Dürre kommen, wenn du dich nicht änderst. Und die Dürre ist gekommen. Elia hat mit Gottes Kraft einen toten Jungen wieder zum Leben erweckt. Und er stand vor 850 Propheten von Baal und Aschera, das waren so Götzen, die damals angebetet haben, und hat einen Wettbewerb vor denen aufgerufen, ne, zu beweisen, wer der richtige, wer der echte Gott ist. Und er stand dann da diesen 850 Propheten entgegen und hat dann zu Gott gebetet und Gott hat wirklich Feuer vom Himmel herabregnen lassen. Dann haben die 850 Propheten von Baal und Aschera gebetet und es ist nichts passiert. Elia hat aber eine Eigenschaft, die finde ich irgendwie ganz cool an ihm. So, ne? Der hat es darauf nicht beruhen lassen. Ne? Hat ihn nochmal so einen reingedrückt am Ende. In 1. Könige 18,27 schreibt er dann nochmal, also nachdem hier das Ganze passiert war, ne, Gott hat Feuer vom Himmel regnen lassen, bei den Propheten ist nichts passiert. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder ist beiseite gegangen oder ist auf Reise oder schläft vielleicht und wird dann aufwachen. Also Elia, der muss den nochmal ordentlich einen reindrücken. Das ist beiseite gegangen, finde ich sowieso besonders toll, weil das ist in der Schlachterübersetzung heißt es beiseite gegangen, wörtlich heißt es, die sind irgendwo auf dem Klo gerade. Ne? Fand ich ganz lustig. Also Elia war so ein Draufgängerprophet mit Toilettenhumor. Er und ich hätten uns gut verstanden. Hier vorne war Elia an seinem Höhepunkt. Er hat gerade eine Phase durchgemacht, wo er so krass Gott erlebt hat und mit Gott Wunder vollbracht hat und Gott irgendwie auch durch seine Hände so krasse Sachen gemacht hat. Und Elia war ganz oben, ganz oben. Und dann lesen wir weiter in 1. Könige 19. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Bis dahin erstmal. Isabel, die Frau von Ahab, hat Elia eine Morddrohung ausgesprochen. Und plötzlich war Elia voller Panik, hat sich aus dem Staub gemacht. Nicht nur das, er war plötzlich so verzweifelt, aus Angst vor dem Tod, dass er sich selbst den Tod gewünscht hat. Er hat Gott gebeten, ihn sterben zu lassen. So kurz, nach so vielen krassen Wundern, ist Elia in ein tiefes Loch gefallen. Er war plötzlich vollkommen am Ende, wusste keinen Ausweg mehr, hatte plötzlich keinen Willen mehr zu leben. Aus seinem Höhenflug wurde innerhalb kürzester Zeit so eine Talfahrt. Das will ich euch auch noch mal kurz einzeichnen. Hier oben war er. Hier oben sind wir. Wir haben ab und zu unsere Höhenflüge, wo wir mit Gott so krasse Sachen erleben, wo wir Wunder erleben, wo wir Gott einfach richtig auf ganz neue Art und Weise erfahren. Und plötzlich passiert irgendwas. Eine Diagnose, die uns nicht passt. Unser Partner will uns verlassen. Wir verlieren unseren Job. Und plötzlich sind wir hier. Wenn ich bedenke, wo ich gestartet habe in meinem Leben, bevor ich Christ war, hier, dann bin ich irgendwie nicht froh, dass wenn ich dann irgendwie gläubig geworden bin und Gott habe, ich plötzlich irgendwie viel tiefer bin, viel verletzter. So war das bei Elia. So ist das bei uns. Manchmal passieren Sachen in unserem Leben, wo wir denken, boah Gott, muss das jetzt echt sein? Gerade war noch alles gut. Vor 5 Minuten war alles gut. Und so, eine Nachricht, ein Satz, ein Bote, der sagt, Elia, Isabel hat es auf dich abgesehen. Und plötzlich ändert sich alles. Wenn dieses ganze System, was wir uns aufgebaut haben, plötzlich in sich zusammenbricht und die Prioritäten sich plötzlich ändern, dann wissen wir einfach nicht mehr, was wir tun sollen, weil das eine nicht gewohnte Situation ist. Wir wissen einfach nicht, wie sollen wir dann damit umgehen. Und das Schlimmste ist, das, was mich persönlich am meisten getroffen hat, als ich durch so eine Phase durchgegangen bin, war, dass ich zu Gott gerufen habe, aber es kam keine Antwort. Und ich habe ihn nicht gehört, ich habe gebetet, aber es ist nichts passiert. Und stattdessen hatte ich, anstatt von Gott den Frieden zu bekommen, hatte ich so ein Dröhnen im Kopf. Gedanken, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geschossen sind. Überlegungen, Planung. Was ist, wenn das passiert? Und wie mache ich denn jetzt das? Und wie gehe ich damit um? Und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Ich hatte keine Ruhe mehr. Wenn wir in so einem Abwärtstrend sind, das merken wir ja nicht erst hier. Das merken wir ja schon, wenn hier der Wendepunkt ist, ne, und es langsam abwärts geht, haben wir 3 Optionen, wie wir damit umgehen können. Die erste Option ist, das, was ich persönlich von vielen Leuten aus sehr konservativen Gemeinden kenne, ist, wenn die sich plötzlich hier wiederfinden, sagen die, ach nee, es ist schon alles gut. Ne? Es wird schon alles gut und Gott ist bei mir und Gott kümmert sich. Und das heißt, wenn die eigentlich hier vorne sind, tun die so, als wären sie immer noch hier. Sie meinen es nicht böse. Die sagen damit nicht, ich ignoriere einfach meine Probleme. Aber in gewisser Weise tun sie das, weil sie ihre kompletten Gefühle, ihre komplette Ehrlichkeit verlieren, weil sie einfach so tun, als wäre etwas, was gar nicht stimmt. Sie innerlich hadern sie mit Gott und fragen Gott, warum? Warum muss das jetzt sein? Aber sie versuchen trotzdem, sich die Illusion aufrechtzuerhalten, alles ist gut, alles ist gut. Die zweite Option, die wir haben, ist zu sagen, Gott, wenn du sowas zulässt, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Dann mache ich da nicht mehr mit. Und das heißt, wir sind hier aber wir gehen zurück an diesen Punkt, wo wir Gott nicht kannten, wo wir gesagt haben, nee, jetzt im Ernst, das mache ich nicht mehr mit. Warum, Gott, soll ich dir vertrauen, wenn du hier mein Vertrauen irgendwie missbrauchst? Die dritte Option, die wir haben, ist diesen Weg hier zu gehen. Wir können uns auf diesen Weg einlassen. Und auf diesen Weg einlassen bedeutet vor allen Dingen eine Sache. Uns an Gott klammern. Und an Gott klammern bedeutet nicht nur, ich halte jetzt irgendwie zwanghaft an Gott fest, sondern es ist auf zwei Arten zu sehen. Ich kann mich liebevoll an Gott klammern. Ich kann ihn umarmen. Ich kann sagen, hey Gott, ich will dir trotzdem vertrauen. Da passiert irgendwas, was ich nicht verstehe, aber ich will dir trotzdem vertrauen. Und ich kann mich auf, sagen wir mal, gewaltsam klammern. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn jemand von euch schon mal einen Kampfsport gemacht hat oder sowas mal gesehen hat, so gerade so Kampfsport Jiu-Jitsu, ne? Wenn man da sieht, wie die Leute sich aneinander klammern und ineinander verrenken und auf dem Boden noch rumrollen, so geht das auch. So können wir uns auch an Gott klammern. Innerlich kämpfen wir mit Gott. Aber wir klammern uns an ihn sozusagen. Aber wir umarmen ihn gleichzeitig, weil wir eigentlich tief in uns drin wissen, dass wir ihn trotzdem brauchen. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich habe ein Beispiel für euch. 100-mal erlebt. Ein Kind kommt zu uns in die Notaufnahme, hat, keine Ahnung, Platzwunde am Kopf, irgendwie sowas. Das Kind wird natürlich von den Eltern begleitet, sitzt dann bei uns und wir haben dann die blöde, gemeine Aufgabe, dem Kind weh zu tun, indem wir dann die Wunde nähen oder halt irgendwie die Wunde behandeln, was dem Kind halt weh tut. Das Kind schreit, das ist natürlich nicht einverstanden damit. Ne? Das Kind denkt, da passiert jetzt irgendwas ganz Schreckliches. Es hat sich verletzt, es blutet, alles tut weh. Und dann kommen noch irgendwie drei Leute in weißen Kitteln, fremde Leute, packen das Kind an, halten den Kopf fest und versuchen dann noch diese spitze Nadel da ein paar Mal durch den Kopf zu jagen. Das ist keine schöne Aufgabe. Und aus der Perspektive des Kindes sieht das aus, als würden wir das Kind auf grausamste Art und Weise misshandeln. Das Kind weiß, wenn jetzt der Papa zum Beispiel dabei steht und das Kind hält, die Eltern müssen dann das Kind festhalten, damit es natürlich nicht rumgreift und wer weiß, was wegzieht. Die Eltern halten das Kind fest und das Kind weiß, Papa, wenn du wolltest, könntest du mich nehmen und wir würden hier weggehen. Wenn du wolltest, könnte das so aufhören. Auf einmal. Meine Schmerzen würden aufhören. Wir könnten hier raus. Ich könnte nach Hause. Da, wo ich gerne bin und nicht hier in diesem kalten Raum mit dem hellen Licht, das direkt auf mich strahlt. Aber stattdessen, anstatt dass du mich hier rausholst, hältst du mich auch noch fest. Meine Arme, meinen Kopf, du hältst mich fest, dass ich hier nicht weg kann. Für das Kind sieht diese ganze Situation furchtbar, furchtbar schlimm aus. Das Kind könnte sich nicht mal selbst befreien, weil es gehalten wird. Und was machen die Kinder? Was ist die Reaktion der Kinder darauf? Die halten die Hände der Eltern, krallen sich in die Hände rein, aber halten sich auch an die Eltern. Die nehmen diese Arme und krallen sich in den Arm fest, aber drücken die Eltern so gut es geht an sich. Die umarmen die Eltern, sie drücken die Eltern an sich, aber sie krallen sich auch fest, weil sie nicht wissen, was passiert. Weil sie Halt brauchen in dem Moment. Das ist das, was die Kinder in dem Moment machen. Das ist das, was wir hier machen können. Wir können uns an Gott festkrallen. Wir sagen, Gott, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was die nächste Nachricht ist. Ich weiß nicht, was du vorhast damit. Aber ich halte mich an dir fest. Ich weiß, dass du da bist. Und auch wenn du mich festhältst hier, weiß ich, dass du das nicht machst. Nur um mir zu schaden, Herr. Wie ging es mit Elia weiter? Verse 6 und Vers 7. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er, Sekunde, ich habe einen Teil vergessen. Noch aus Vers 5. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Gott hat in diesem Moment, wo Elia an seinem Tiefpunkt war und gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich will nicht mehr, lass mich einfach sterben. Hat Gott einen Engel zu Elia geschickt und hat zu Elia gesagt, steh auf und iss. Ich finde in diesem Moment genauso wichtig zu sehen, was Gott nicht gesagt hat, wie das, was er gesagt hat. Denn Gott hat nicht gesagt, boah, alter Vater, jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist doch erst hier. Ich habe dich von hier geholt, du bist erst hier. Und schon beschwerst du dich? Gott hat nicht gesagt, wo ist denn dein Glaube? Gott hat auch nicht gesagt, ja, das ist doch deine eigene Schuld. Gott hat gesagt, steh auf und iss, sinngemäß. Atme mal tief durch. Ruh dich aus. Erhol dich. Und selbst als Elia nach dem ersten Mal, wo Gott das gesagt hat, nicht sofort wieder glücklich aufgesprungen ist und gesagt hat, okay, jetzt kann ich Gott wieder dienen, hat Gott den Engel zum zweiten Mal geschickt. Und was hat der Engel dann gesagt? Boah, immer noch? Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, steh auf und iss. Ruh dich aus, erhol dich. Denn der Weg ist sonst zu weit. Hier vorne fängt Gott an zu reden. Und sagt uns, tief durchatmen, ruh dich aus, erhol dich, kein Druck, mach eine Pause. Das ist der Charakter unseres Gottes. Der Charakter unseres Gottes ist nicht hier zu sagen, okay, jetzt geht's los, ich kling mich aus. Der Charakter unseres Gottes ist genau in dem Moment bei uns zu sein. Genau in den Zeiten, die schwierig sind, eben nicht still zu sein. Und ich will euch dafür noch mal kurz zwei andere Verse vorlesen. Einmal aus Psalm 139, Verse 7 bis 10. Da hat David gesagt, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Die Verse klingen für mich nicht so, als wenn David in den schlimmsten Momenten seines Lebens alleine sein müsste. Egal da, wo David ist, da wird Gott bei ihm sein und seine Hand halten. Ein anderer Vers, das fand ich super schön, dass Christina den jetzt vorgelesen hat, weil ich wollte nämlich auch Jeremia 29, Verse 11 bis 14 lesen. Hatte ich schon seit längerem vorbereitet und dann ist das jetzt heute auch noch Vers des Tages. Das ist eigentlich so wieder so ein cooles Zeichen von Gottes Humor. Jeremia 29, 11 bis 14. Diese Verse, die spricht jetzt zum Volk Israel, aber die sprechen maßgeblich über Gottes Charakter. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bis dahin. Das ist der Charakter unseres Gottes. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns liebt. Nicht um uns zu prüfen, um zu sehen, wie wir alleine damit klarkommen, sondern um mit uns durch diese Phasen zu gehen. Es gibt einen Punkt, an dem wird sich das Geschick wenden. Wenn wir weiterlesen in Vers 14, sagt Gott das. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Irgendwann wird sich das wieder ändern. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, das, was ich mich auch gefragt habe, aber warum? Warum überhaupt? Und ich stehe jetzt hier wirklich nicht mit allen Antworten, Leute. Ich kann euch das nicht sagen, warum Gott in eurem Leben, in meinem Leben, solche Phasen einbaut. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass hier oben preisen wir Gott für das, was er getan hat. Gott, ich habe prophezeit vor einem König. Du hast mir den Mut gegeben, vor diesem König zu stehen und ihm ins Gesicht zu sagen, was die Wahrheit ist. Gott, du hast mir die Kraft gegeben, mit meinen Händen einen toten Jungen wieder zum Leben zu erwecken. Gott, du hast dafür gesorgt, dass ich in Gegenwart von 850 Propheten ein Wunder vollbracht habe mit deiner Kraft. Das können wir auf uns übertragen. Gott, du hast dafür gesorgt, dass ich den besten Job gefunden habe, den ich mir vorstellen kann. Du hast mir einen wunderbaren Partner gegeben. Es gibt alle Möglichkeiten. Hier oben preisen wir Gott für das, was er getan hat. Aber hier unten preisen wir Gott für der, der er wirklich ist. Denn hier unten denken wir nicht an die guten Sachen, die Gott getan hat. Aber wir denken daran, wer Gott ist. Gott, ich weiß nicht, was das soll, aber ich weiß, du liebst mich. Gott, ich weiß nicht, warum das sein muss, aber ich weiß, du bist bei mir. Was auch immer passiert, Gott, du wirst mich nicht verlassen. Hier unten preisen wir ihn für den, der er ist. Lesen wir nochmal diesen Abschnitt der Geschichte von Elia zu Ende. Verse 8 bis 13. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Bis dahin, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, gerne zu Hause weiterlesen. Ich möchte erstmal nur bis zu dem Punkt. Was ist passiert? Elia ist zu diesem Berg gegangen und hat dort Gott vorgefunden. Und Gott hat mit ihm gesprochen und dann hat Elia Fragen gehabt. Gott hat ihm die Frage nicht beantwortet. Und deswegen hat Gott gesagt: geh vor den Eingang der Höhle. Und dann sind diese drei Dinge passiert. Ne? Ein starker Sturm, Wind, laut, hat die Felsen zerborsten. So viel Kraft hatte dieser Wind. Aber Gott war nicht da drin. Ein Erdbeben. Ne? Der ganze Boden hat gewackelt. Kein Halt mehr. Alles war nur noch am Vibrieren. Aber Gott war nicht da. Feuer. Ne? Riesige Feuersbrunst. Aber auch da war Gott nicht drin. Wo war Gott? In dem leisen Flüstern. In dem leisen Flüstern. Ganz am Ende war Gottes Stimme zu hören. Jetzt frage ich mich, warum flüstert Gott? Warum flüstert Gott, wenn ich hier bin? Wenn ich hier bin, warum flüstert er nur? Warum schreit er nicht auch laut, so wie die ganzen Stimmen in meinem Kopf? Warum schreit er nicht laut? Jetzt hör auf die Stimmen zu hören. Ich bin hier. Warum flüstert er? Der Teufel schreit seine Lügen. Der Teufel schreit: Da ist kein Gott, zu dem du redest. Gott hört dich nicht. Als ob Gott dich so lieben würde. Wenn er das mit dir macht, dann liebt Gott dich nicht. Das schreit der Teufel in unseren Kopf und das dröhnt. Das ist laut. Das hängt da drin und wir kriegen das nicht raus. Aber Gott flüstert. Warum ist seine Stimme gerade dann so sanft und so ruhig? Ich sage es euch, Gott flüstert, weil er genau in diesen Momenten ganz nah ist. Genau in diesem Moment, wenn wir in diesem Arztstuhl sitzen und die Ärzte unseren Kopf festhalten und uns diese Nadel durch die Haut jagen, genau dann, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht wissen, was passiert, ist Gott ganz nah. Und deswegen flüstert er. Was machen denn die Eltern, wenn das Kind in diesem Stuhl anfängt zu schreien? Die halten das Kind ganz fest und sie sind direkt neben dem Kind und sagen ihm, hey, alles wird gut. Ich bin bei dir. Keine Angst. Es ist gleich vorbei. Vertrau mir. Es wird alles wieder gut. Du wirst sehen, es wird alles besser. Ist das nicht auch so bei uns, dass wir denken, Gott, warum? Warum holst du mich hier nicht einfach raus? Warum lässt du das nicht einfach zu Ende gehen? Du könntest so und es wäre vorbei. Aber du machst es nicht. Und das ist das, was ich realisiert habe. Ich habe gedacht, Gott antwortet mir nicht. Ich bin in so einer schweren Phase. Ne? Ich höre nur Lügen und Sachen, die mir gesagt werden und ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Und ich habe Gott nicht gehört. Nicht, weil Gott nicht zu mir gesprochen hätte, sondern weil ich nicht auf das Flüstern gehört habe. Ich habe auf die lauten Stimmen in meinem Kopf gehört. Ich habe mich hin und her werfen lassen von diesen Lügen, von diesen Vorwürfen, von allem. Aber Gott will, dass wir ihn im sanften Säuseln, in dem sanften Flüstern erleben. Wenn Gott uns sagt, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. Ich liebe dich mehr, als du dir das vorstellen kannst. Hab keine Angst, es ist gleich vorbei. Danach wird alles besser. Versprochen. Das hat Elia gelernt. Hier oben hat er ihn gepriesen für das, was Gott getan hat. Hier unten hat er ihn gepriesen für denjenigen, der er ist. Wenn ihr die Geschichte von Elia weiterlest, werdet ihr merken, es geht wieder bergauf. Gott gibt ihm, sagt ihm die Wahrheit. Elia hat die Lügen des Teufels geglaubt. Ich bin der Einzige. Ne, es gibt keine Chance. Bla, 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 bla. Gott hat ihm gesagt, nein, du liegst falsch. Ich weiß, dass noch viel mehr meinem Wort glauben und viel mehr als du alleine mir dienen und die Knie nicht gebeugt haben vor den Götzen. Dieses Zuhören und Verstehen von dem, was Gott sagt, führt dazu, dass wir wieder den Aufstieg bekommen. Ab dann geht es wieder bergauf und wir werden noch realisieren, dass jede Phase ein Ende hat. Leute, wisst ihr, warum ich weiß, dass Gott gut ist? Das sind ja auch so Gedanken, die uns immer mal wieder kommen, so, wenn wir in so einer Phase hängen, wo wir denken, boah, es kann einfach nicht sein, es passt einfach nicht zu einem guten Gott. Wisst ihr, warum ich das weiß? In den Momenten, wo ich selbst das Gefühl habe, dass Gott als dreieiniger Gott, dass der Vater Gott irgendwie nicht handelt, oder wo ich das Gefühl habe, dass der Heilige Geist als Teil Gottes mich in eine komplett verkehrte Richtung führt, dann weiß ich immer noch, und daran konnte ich niemals, niemals zweifeln, dass Jesus der beste Kerl war, den diese Welt jemals gesehen hat. Dass es keinen so guten Menschen gab wie Jesus und der einzige Sinn, warum er hier auf dieser Welt war, ist, damit ich hier stehen kann. Damit ich gerettet werde und nicht mein ganzes Leben und die ganze Ewigkeit einfach in die Tonne schmeiße. Jesus hat mich geliebt, Jesus hat dich geliebt. Und das war der einzige Grund, warum er hier war. Jesus hat von sich selbst gesagt, er ist das Licht der Welt. Und ich habe gesehen, in dem, was er getan hat, wie viel Licht und wie viel Liebe er in diese Welt gebracht hat. Ich kann an diesem Typen einfach nichts finden, was ich ihm vorwerfen kann. Wenn ich nicht weiß, was Gott macht, wenn ich nicht weiß, was der Heilige Geist macht, weiß ich, dass Jesus alles dafür tut, damit ich geschützt bin. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen von damals, kurz nachdem ich mich bekehrt habe. Damals habe ich angefangen, die Evangelien zu lesen. Halt einmal von vorne durch bis nach hinten, weil ich wollte diesen Jesus kennenlernen. Na, ich kannte ihn nicht, ich wusste nur, hat er mich hier rausgeholt, so, ne? Und ich wollte wissen, was ist das für ein Typ? Und dann habe ich angefangen, bei Matthäus 1 zu lesen. Matthäus 1, eins der am wenigsten spannenden Kapitel, wenn ihr mich fragt, wenn man sich nicht mit der Bibel auskennt, weil derjenige war der Sohn von dem und X war Sohn von Y und Y war Sohn von Z und der gebar den und oh Gott, 17 Verse lang. Ne, es ist cool, wenn man weiß, wer die Leute sind, aber am Anfang war es echt Arbeit. Ne? Also habe ich mich da durchgearbeitet, habe das Evangelium weitergelesen, Jesus hat Wunder getan, Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben, wieder auferstanden. Ne? Dann ging es weiter mit Markus. Wunder getan, Jesus gekreuzigt, gestorben, wieder auferstanden. Ne? Dann Lukas, Wunder getan, Jesus gekreuzigt, Jesus gestorben und dann ist Jesus wieder auferstanden. Was für eine Überraschung. Ne? Dann bin ich bei Johannes angekommen. Und das Johannes-Kapitel fängt anders an als die anderen Kapitel. Und meine persönlichen Lieblingsverse sind die ersten 5 Verse von Johannes. Da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das eine entstanden. Und ohne das eine ist nicht eins entstanden, das entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jetzt kommt's. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht ergreifen oder dämpfen oder auslöschen. Die Finsternis kann es nicht auslöschen. Und als ich das erste Mal gelesen habe, das war so ein Mind-blown-Moment. Ne? Das war wirklich so, boah, wie krass ist das denn? Wieso redet nicht jeder über diesen Vers? Und ich bin damals zur Jugendgruppe gegangen, habe allen Leuten gezeigt, hier, guck mal, Johannes 1, Vers 5. Ne? Und die Finsternis kann es nicht ergreifen und das Licht scheint in der Finsternis. Ne? Und ich habe mich dann angeguckt, so, cool. Ja, so wie wenn neue Bekehrte dann ihren ersten Lieblingsvers, Johannes 3, 16. Ne? Genauso wurde ich angeguckt, so, schön, ne? Cool für dich. Aber um das Verstehen finde ich unheimlich wertvoll für das Wissen, dass Jesus einfach nur gut ist. Ich will euch einmal kurz eine Sache vormachen. Es ist jetzt, ich hatte ja ehrlich gesagt gerechnet, dass es im Oktober jetzt ein bisschen finsterer wird. Es ist jetzt arg hell. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich habe ein Failsafe, falls es nicht klappt. So, sehr gut. Gut mitgedacht, Stefan. So, und zwar brauche ich einmal, ich gehe mal hier vorne hin. Will ich euch einmal was demonstrieren. Seht ihr das? Achtet mal auf den Schatten. Schaut mal, was ihr hier seht. Na, das ist ja ein super tolles Streichel, was ich dafür genommen habe. Mach mal das Bild dran. Was seht ihr am Schatten, was ihr sonst nicht seht? Oder umgekehrt. Was seht ihr, was keinen Schatten hat? Für die, die sich mit Physik auskennen, die denken jetzt, oh Gott, Erkenntnis des Jahrhunderts. Aber ich finde das den Hammer. Licht, kein Schatten. Jesus hat das Licht in diese Welt gebracht und Jesus war das Licht dieser Welt. Und an Licht kann man keinen Schatten finden. Und das zeigt mir, dass Jesus einfach gut ist. Da, wo das Licht scheint, kann im Umkehrschluss keine Finsternis sein. Weil Finsternis ist nicht das Gegenteil von Licht. Es ist nicht so, dass es ein Maß an Licht gibt und ein Maß an Finsternis und das gleicht sich aus. Finsternis, Dunkelheit, ist die Abwesenheit von Licht. Wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Wenn es hier finster ist und wir das Licht anmachen, dann ist es nicht mitteldunkel, weil sich das ausgleicht, sondern es ist hell. Weil da, wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Ich will enden. In dem Moment, wo Leute sagen, ich will enden, fangen 65% der Zuhörer wieder an einzuschalten. Deswegen sage ich das, ich will jetzt enden. Das Worship-Team kann gerne schon mal nach vorne kommen und sich vorbereiten. Johannes Hartl hat einmal über das Thema Leid und schwere Lebensphasen gepredigt. Und er hat gesagt, all das ergibt absolut Sinn, außer ich stecke gerade selber im Leid. Wenn ihr, das Worship-Team kann hochkommen, ihr müsst nicht schüchtern sein. Wenn ihr gerade in so einer Phase steckt, dann erwarte ich nicht von euch und Gott erst recht nicht, dass ihr jetzt wieder total fit seid und alles gut und alles hat sich geklärt und plötzlich sind alle meine Probleme gelöst. Darum geht es nicht. Ich weiß, dass in solchen Phasen ergibt vieles keinen Sinn mehr. Und deswegen möchte ich, dass das eine ist, was ihr mitnehmt, zu wissen, Jesus ist einfach gut. Und wenn er mich festhält, dann hat er wohl einen Grund. Und ich kann euch eine Sache sagen, die definitiv, definitiv wichtig und wahr ist. Gott liebt es, wenn ihr ihn fragt, was das soll. Gott findet nichts besser, als wenn ihr ihm diese Sachen sagt und sagt, warum? Muss das sein? Die ganzen Psalmen sind voll davon. 150 Psalmen und noch andere Kapitel aus der Bibel drehen sich nur darum, dass die Leute Fragen an Gott haben und ihn nicht verstehen. Wenn Gott das nicht gut fände, hätte er das komplett rausgestrichen. Aber genau darum geht es, dass wir vor Gott ehrlich werden und zu ihm kommen und uns bei ihm bergen. Gott versteht euren Schmerz und er will nichts mehr, als euch die Last von den Schultern nehmen. Wenn ihr Jesus nicht kennt, aber sagt, ich will auch raus aus dieser Dunkelheit, ich hab da keinen Bock mehr drauf, ich will nicht mehr in diesem Hamsterrad laufen und ich möchte wieder einen Sinn spüren, ich möchte wieder Liebe spüren, ich möchte wieder Wahrheit spüren, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ich war nämlich genauso. Und hier ist genauso ein voller Raum. Ein Raum voll mit Leuten, die genau das Gleiche erlebt haben. Die selber an so einem Punkt waren und gesagt haben, boah, ich habe keinen Bock mehr. Es muss was Neues her. Und irgendwann haben sie die Stimme Gottes gehört. Sanft und flüstern. Hey, ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben. Und ich will, dass du ein ganz, ganz neues Leben bekommst. Leute, wenn alles um euch herum dunkel ist, dann gibt es eine Hoffnung, die niemals vergeht. Eine Liebe, die immer um euch kämpft und ein Licht in der Dunkelheit. Gott, danke. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du bei uns bist und dass du für uns gestorben bist. Und auch wenn wir in Phasen hängen, wo wir nicht wissen, was du tust und wo wir Zweifel bekommen, ob das das Richtige ist, was du tust, Herr. Auch dann möchten wir lernen, zu verstehen, dass du trotzdem gut bist, dass du trotzdem Licht bist, dass du trotzdem die Dunkelheit verdrängst. Und Herr, hilf uns, dass wenn wir vors Kreuz treten, dass wir die ganzen Stimmen, die in unserem Kopf sind, ausschalten können, dass wir das Geschrei des Teufels ausschalten können und das sanfte Flüstern von dir hören können. Ich liebe dich. Ich bin immer bei dir. Ich lasse dich nie alleine. Es ist bald vorbei. Gott, danke, dass du so bist, wie du bist. Danke einfach dafür, dass du dich um uns kümmerst, dass du, der du nichts von uns bekommen könntest, dich zu uns hier auf die Welt gebracht hast, um uns aus dem Dreck dieser Welt rauszuhelfen. Danke dafür, dass ich jetzt hier stehen kann und wissen kann, dass du jeden Moment bei mir bist, Herr. Herr, wir wollen dich anbeten, nicht für das, was du getan hast, Herr, sondern für der du bist. Amen.